Schön, euch alle hier heute Morgen zu sehen. Es gibt nur noch ganz wenige unbesetzte Stühle. Es zeigt auch, dass die Urlaubszeit allmählich sich dem Ende zuneigt. Wir waren auch unterwegs und waren weg von unserer Gemeindefamilie in Chemnitz, aber wir waren nicht ohne Familie. Und damit meine ich nicht nur, dass wir zu viert waren oder wenigstens zu zweit die ganze Zeit. Wir haben die Gemeindefamilie an anderen Orten treffen dürfen. Einmal in Bern, einmal in Budapest. Und das waren Menschen, die nicht nur gastfreundlich waren, denen wir da begegnet sind. Es waren Menschen, die auch ihr Leben mit uns geteilt haben, die aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Wir saßen einmal fast bis Mitternacht beim Ehepaar und es war nicht so, dass wir nicht gehen wollten. Die hatten einfach so viel mit uns zu teilen und die haben gesagt, ach, wir gehen spät schlafen, das ist kein Problem, überhaupt nicht. Ne? Und sie haben uns viel erzählt, wie sie damals ihre Kinder großgezogen haben, welche Entscheidungen es da manchmal zu treffen gab. Und ja, wir haben einfach nur gehorcht und gelernt. Und wir haben einfach die Zeit genossen, wo wir uns mal zurücklehnen durften, wo wir mal zuhören durften, wo wir mal lernen durften. Und ich finde, das ist einfach etwas, wo man seinen eigenen Akku mal wieder auftanken kann. In der Budapester Gemeinde hat uns ein Bruder ein Buch in die Hand gedrückt, was er geschrieben hat, wo er erzählt, wie er vom Atheismus zum Christentum gekommen ist. Wir haben angefangen, das Buch zu lesen. Barbara ist da klar im Vorteil. Ich muss da Google Translate drüber halten und erfahre ungefähr, was er da schreibt. Aber das ist ein Buch, das wird wahrscheinlich nie auf einer internationalen Bestsellerliste landen. Aber ich denke doch, dass dieses Buch dem einen oder anderen helfen können wird, diesen Weg nachzuvollziehen. Ruben hat begonnen, die Geschichte von Anne Frank zu lesen. Ja, dieses Tagebuch, es ist für Kinder auch aufgearbeitet worden und es ist eine spannende Geschichte, wie diese junge Dame mit ihrer Familie lange Zeit versteckt leben musste. Und wenn ich mich nicht ganz falsch dran erinnere, erfährt man die Namen der Leute nicht, die hier Helden waren und diese Leute versteckt haben. Vielleicht erfährt man sie in einer anderen Ausgabe, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass die Namen dieser mutigen Bürger, die Zivilcourage hier bewiesen haben, dass die irgendwie erwähnt werden. Es gibt sie immer wieder. Helden, Heldinnen, die irgendetwas tun, was vielleicht nie die Aufmerksamkeit der großen Medienwelt erregt, die aber irgendwas Signifikantes für Gott tun, was doch eine Wirkung hat. Und sie sind manchmal vergessene Helden. Aber bei Gott sind sie nicht vergessen. Und ich möchte heute über solche Personen reden. Wir haben vorhin in der Schriftlesung 2. Mose 1 gehört. Und ich weiß nicht, ob euch die Namen dieser beiden Hebammen sofort vertraut waren. So vertraut wie Mose, David oder bestimmte Personen im Neuen Testament. Ich glaube, wenn es euch so geht wie den meisten Menschen, dann sind euch Schifra und Pua, habt sie vielleicht schon mal gehört, aber es sind nicht die ersten Personen, an die ihr denkt, wenn man fragt, nennen wir mal Personen aus der Bibel. Nennen wir mal Helden aus der Bibel. Wahrscheinlich würden wir zuallererst in den Hebräerbrief Kapitel 11 gehen, wo die wichtigsten Glaubenshelden aufgelistet sind. Die beiden Frauen tauchen dort nicht auf. Der Schreiber muss ja an einer Stelle abbrechen und sagen, ja, ich könnte noch viele auflisten, aber ich muss jetzt mal aufhören. Ja, vielleicht hätte er sie aufgelistet, aber dann hätte der Hebräerbrief ja nicht 13 Kapitel gehabt, sondern 113 Kapitel wahrscheinlich. Aber heute wollen wir uns mal diesen beiden vergessenen Heldinnen widmen. Das Volk Israel ist in Ägypten, man muss die Vorgeschichte gelesen haben, also 1. Mose, wie sie dorthin gekommen sind. Ja, da gab es diese Familie, Jakob und seine 12 Söhne und ein Sohn, nämlich Josef, wird nach Ägypten verkauft. Er gelangt dort zu Ruhm und Ansehen über viele Umwege und kann am Ende seine Familie nachholen lassen. Familiennachzug würde man das heute vielleicht nennen. Und schließlich entkommt seine Familie dadurch einer großen Hungersnot, darf sich in Ägypten niederlassen und ja, irgendwann ändert sich aber das Geschehen. Das Blatt wendet sich. Der wohlwollende ägyptische Herrscher, der diesen Familiennachzug gestattet hat, ist tot. Auch Josef lebt irgendwann nicht mehr. Das Volk aber wächst und gedeiht. Und es kommen neue Politiker an die Macht. Ein neuer Pharao sitzt auf dem Thron und er macht sich Sorgen. Er sieht die hohe Vermehrungsrate der Israeliten Und seine Hofangestellten rechnen ihm vor, was das in einigen Jahren bedeuten wird. Stell dir vor, so die Überlegung, es herrscht irgendwann mal Krieg. Was ist es, wenn diese Zugewanderten sich auf die Seite unserer Feinde schlagen? Dann sind wir weg vom Fenster. Was können wir also tun, um das irgendwie zu beschränken? Erste Idee, wir erlegen ihnen härtere Arbeit auf. Wer härter arbeiten muss, der wird sich nicht mehr so leicht vermehren. Aber es gibt dennoch ein hohes Wachstum. Was Pharao nämlich nicht weiß, ist, dass hinter dem großen Bevölkerungswachstum der Israeliten die Verheißungen eines Gottes stehen, der einst zum Stammvater dieses Volkes gesagt hat, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und zahlreicher wie den Sand am Meer. Das weiß Pharao nicht. Und er wundert sich. Und dadurch wird er jetzt zu stärkeren Maßnahmen greifen. Wenn wir verhindern, dass Jungs leben dürfen, dann können wir das Bevölkerungswachstum dieser Israeliten einschränken. Und hier ist es, wo die Helden in unserer Geschichte ins Spiel kommen. Helden, die oft vergessen werden, die aber bei Gott nicht vergessen sind. Und das sieht man schon an dem Buch 2. Mose an sich. Das scheint schon in seinem Titel darauf hinzudeuten, dass wichtige Namen bei Gott nicht vergessen sind. Dieser Titel, 2. Buch Mose, das ist nicht, wie dieses Buch ursprünglich hieß. Das hat man erst in der späteren Geschichte so genannt. Und auch wenn man im Englischen Exodus sagt, weil es in dem Buch um den Auszug, um den Exodus geht, das ist auch nicht der ursprüngliche Name dieses Buches. Ursprünglich trägt dieses Buch den Titel Shemot. Das heißt Namen. Die Mehrzahl von Namen. Und es ist quasi nach den Anfangsworten benannt. Es geht ja los mit, dies sind die Namen. Nämlich derer, die nach Ägypten gekommen sind. Und ihr habt gemerkt, bevor unser Erzähler in die Geschichte einsteigt, erklärt er erst nochmal, wer da alles nach Ägypten gezogen ist, um sich dann dort vermehren zu können. Dies sind die Namen. So als ob es in dem Buch schon gleich am Anfang den Fingerzeig gibt, Gott ist ein Gott, der die wirklich wichtigen Namen nicht vergisst. Gott kennt sie. Und wie gesagt, obwohl man unsere beiden Heldinnen nicht im Hebräer 11 findet, so wie Mose und Abraham und andere, sie sind bei Gott nicht vergessen. Hier sind sie erwähnt. Und sie kommen an einem ganz entscheidenden Punkt ins Spiel. Ich lese nochmal Verse 15 und 16. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, deren eine Schifra, die andere Pua hieß, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Ist es ein Sohn, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Und weil wir beim Stichwort Namen sind, ist euch da bei den Namen irgendwas aufgefallen? Nun, ich erwarte jetzt nicht, dass ihr aus dem Stegreif wisst, was Schifra und Pua, was diese Namen bedeuten. Wir werden das dann noch kurz erwähnen. Aber ist es nicht interessant, dass wir ihre Namen in dem Text überhaupt überliefert haben, aber den Namen vom ägyptischen Herrscher überhaupt nicht. Da wird immer nur Pharao genannt oder König von Ägypten. Ich meine, Archäologen haben bestimmt seine Mumie längst ausgegraben und wissen, wie er hieß. Ne? Meistens haben die ja so lange, zungenbrecherische Namen. In der Bibel spielt es überhaupt keine Rolle, wie dieser Herrscher hieß. Dort trägt er einen Titel, ist aber ansonsten eine namenlose Figur. Aber die Helden, die für Gott Helden sind, die kriegen einen Namen. Deren Namen sind erwähnt. Zeigt uns das nicht etwas über die Prioritäten, die Gott setzt? Wir mögen denken, oh wow, ich stehe jetzt vor dem großen Herrscher Ägyptens, dem Weltenlenker an jenen Tagen. Aber der echte Weltenlenker tut in seinem Bericht nicht mal diesen Namen hinschreiben lassen. Er gibt aber seinen eigenen Helden. Denen gibt er Namen. Diese Namen lässt er erwähnt sein. Und dieser namenlose Herrscher hat schon sicher einen Namen, aber hier in dem Text ist er namenlos. Dieser namenlose Herrscher will, dass die beiden Frauen mit Namen, dass die ihm helfen, das Wachstum der Israeliten auf eine ganz krasse Weise zu beschränken. Aber die machen nicht mit. Sie fürchten Gott mehr, als sie Pharao fürchten und lassen die Kinder leben, Vers 17. Natürlich hat der Text auch eine ernüchternde Note. Habt ihr gemerkt, als Kapitel 1 endet, die letzten Formulierungen aus der Schriftlesung klangen ernüchternd. Ja, die beiden Frauen haben Mut bewiesen, aber das schien ja nur kurzzeitig geholfen zu haben. Denn schließlich Als das nicht funktioniert hat, als die nicht kooperiert haben, hat Pharao gesagt, okay, ich muss die Dinge in meine eigenen Hände nehmen. Und er hat seinen eigenen Leuten befohlen, tötet alle männlichen hebräischen Buben und werft sie in den Fluss. War es also umsonst? War das nur eine kleine Episode mit Schiffra und Pua? Hat das gar nichts bewirkt? Nun, wenn euch diese Geschichte fasziniert, dann lest sie doch zu Hause mal weiter. Nach Kapitel 1 kommt, wie überraschend, Kapitel 2. Und in Kapitel 2 werdet ihr sehen, dass ein bestimmtes Baby seine Geburt überleben darf. Das ist, denke ich, auch den beiden Frauen zu verdanken, die Gott mehr gefürchtet haben als Menschen. Und weil dieses Baby die Geburt überleben darf, konnte seine Mutter es verbergen mehrere Monate lang und dann in einem Körbchen aussetzen, wo es dann, rein zufällig natürlich, der Tochter des Pharao in die Arme trieb, die es aufzog. Das eine Baby, das Pharao wirklich aus dem Weg hätte räumen müssen, wird später derjenige sein, der das Volk aus Ägypten befreit. Ist es nicht interessant? Man denkt manchmal, was ich jetzt tue, es wird nichts ändern, es wird die Welt nicht zum Besseren wenden. Das ist Kapitel 1 Denken, aber es kommt Kapitel 2 und es passiert doch etwas, wo wir auch als Alltagshelden kleine Puzzleteile liefern durften und Gott im Hintergrund seinen Plan weiterspinnt. Heldentaten machen also Sinn, auch wenn ihr Nutzen nicht immer sofort sichtbar ist. Treu zu sein, das ist eine Entscheidung, die konkret wir treffen können. Und diese Entscheidungsfreiheit, die hat uns Gott auch zu keinem Zeitpunkt je genommen. Wir werden das in unserer Bibelstundenreihe sonntags mal noch sehen, wenn wir über Calvinismus reden. Die Umstände zu ändern, das ist eine andere Frage. Das ist etwas, was wir nicht immer tun können. Da müssen wir Vertrauen haben. Da müssen wir vertrauen, dass Gott Dinge tun kann, auch hinter den Kulissen, die über menschlicher Macht stehen. Aber was wir tun können, ist kleine, aber signifikante Alltagsentscheidungen zu treffen. Das ist es, was Helden tun. Die Lektion für uns, bleib treu, selbst wenn es nicht immer unmittelbar die Probleme um dich herum zu lösen scheint. Schiffra und Pua konnten nur kurzzeitig helfen, wie es scheint. Sie konnten nicht den Mord an den Kindern später insgesamt verhindern. Aber dennoch war eure Tat nicht umsonst. Sie haben bestimmt gewusst, wie sich das anfühlt, dieses Gefühl, ich kann doch nicht genug tun. Aber trotz dieses Gefühls haben sie entschlossen, treu zu sein. Ich weiß, zu oft haben wir den Wunsch zu sagen, ich will die ganze Welt ändern. Und nur wenn ich das kann, dann trete ich in Aktion. Nun, du wirst nicht die ganze Welt ändern können, aber du kannst das was ganz Konkretes ändern. Du kannst dich ändern, du kannst konkrete Entscheidungen treffen und wer weiß, was Gott damit auch machen wird. Schiffra und Pua, die haben das Richtige gemacht. Zwei Sklavenfrauen mit Namen widerstehen einem Herrscher ohne Namen. Ah, ich habe doch mal nachgeguckt, was ihre Namen bedeuten. Bei dem einen ist sich nicht mal Gesenius, der hebräische Wörterbuch-Herausgeber, sicher gewesen. Bei Schiffra wissen wir ziemlich sicher, dass das so viel bedeutet wie Heiterkeit und Anmut. Und Pua, man denkt, das könnte sowas bedeuten wie exzellent und hervorragend. Das sind schöne Namen, ne? Vielleicht kommt es ja in den nächsten Jahren wieder dazu, dass jemand Namen für Kinder sucht. Ich weiß nicht, ob das auf eurer Namensliste steht. Aber ich finde, das sind einfach schöne Namen. Und ich will mal behaupten, dass es auch schöne Frauen waren. Und ich meine jetzt nicht so sehr ihr Aussehen. Ich möchte einfach eine These in den Raum werfen. Ihr könnt euch mit mir streiten. Aber ich will mal behaupten, die schönsten Frauen der Welt sind Frauen, die sich von Gott bewegen lassen, das Richtige zu tun. Demzufolge haben sie auch in diesem Bericht wunderschöne Namen. Ja, aber, und jetzt kommt eine Frage, die euch bestimmt schon auf der Zunge liegt. Mussten die nicht lügen? Wie vereinbart sich das mit dem Glauben? Wie war das? Vers 19. Ja, Pharao, wir haben deinen Befehl nicht befolgen können. Ehe wir kommen, sind die Kinder ja schon geboren. Und dann heißt es in Vers 20, dafür segnete Gott die Hebammen. Das Volk aber vermehrte sich. Lügen für Gott? Geht das? Ist das eine Lüge? Haben sie gelogen? Ganz sicher haben sie nicht gelogen, um sich einen persönlichen materiellen Vorteil zu verschaffen. Das können wir ausschließen. Bedenken wir allerdings auch noch, was das eigentlich offensichtlich sein sollte. Wir haben hier ein Volk, was in die Hunderttausende geht. Beim Auszug aus Ägypten, sagt uns der Bericht, dass es 600.000 wehrfähige Männer waren. Und du kannst diese Zahl locker verdoppeln und verdreifachen, um ungefähr auf die Zahl dieses Volkes zu kommen. Einem solchen Millionenvolk können nicht zwei Hebammen allein dienen. Und wenn man weiß, dass die damalige Gesellschaft hierarchisch aufgebaut war, ist es auch nachvollziehbar, dass das wahrscheinlich die obersten Hebammen waren, dass sie allerdings nicht alles allein gemacht haben. Ich werde es nie vergessen, als wir auf die Ankunft eines unserer Kinder gewartet haben im Kreißsaal, hat eine Frau im benachbarten Kreißsaal plötzlich ganz laut geschrien und die Hebamme ist losgespurtet, um ihr zu helfen und in 5 Minuten wieder bei uns zu sein. Und jetzt stellt euch mal vor, wie 2 Hebammen einem Millionenvolk dienen. Das geht logistisch gar nicht. Schifra und Puha sind dann also auch nicht die einzigen Helden in dieser Geschichte. Es gibt andere, deren Namen wir wirklich nicht in der Bibel haben, aber vertrauen wir darauf, Gott kennt auch diese Namen, selbst wenn sie in dem Buch der Bücher hier nicht vermerkt sind. Ja, und wenn man in so einer Hierarchie ist, vor Pharao stehen nur diese beiden Damen. Wer hat sie gezwungen, diese Anweisungen an die anderen Hebammen weiterzugeben? Ja, wir beide, wir kommen immer nicht rechtzeitig. Was mit den anderen Hebammen ist, das bleibt völlig offen, nicht wahr? Ist es denn schon eine Lüge, wenn man nicht jede Information weitergibt? Oder wenn man jemandem Informationen vorenthält, um Leben zu retten? Es ist vielleicht so ein bisschen wie mit jenen, die in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts eine jüdische Familie bei sich versteckt haben. Habt ihr jemanden bei euch versteckt? Ja, hiermit gebe ich bekannt, dass ich jemanden versteckt halte, um sein Leben zu retten. Da würde das machen. Ja, es ist nicht unbedingt Lügen, wenn man Informationen vorenthält, um Leben zu retten. Es ist ganz ähnlich wie mit den Geboten, die wir heute früh hatten. Da ging es darum, soll man den Eltern gehorchen oder nicht? Ja, das Gebot ist gegeben worden, gehorche Vater und Mutter. Aber wenn Vater und Mutter sagen, folge Jesus nicht nach, dann musst du doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das haben die beiden Hebammen hier getan. Wir sehen sowas Ähnliches übrigens auch. Es ist fast sowas wie 2. Mose Kapitel 1 in einer neuen Fassung, als Jesus geboren wird. Hat man da dem Herodes auch alle Details gegeben, ja, wo er das Kind finden kann? Nein, das hat man ihm vorenthalten. Und Jesus konnte entkommen. Seine Eltern sind mit ihm nach Ägypten geflohen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das haben auch die frühen Christen gesagt. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 könnt ihr das lesen. Und dann haben sie weitergemacht. Wir verbieten euch, in diesem Namen zu predigen. Haben wir registriert, wir tun es aber trotzdem. Denn Gottes Wort steht über eurem Wort. Und ja, wir sind Bürger eines Reiches, die Steuern zahlen und die keinen zivilen Ungehorsam stiften. Aber dennoch verkündigen wir inmitten eines weltlichen Reiches ein Reich, was nimmermehr zerstört wird. Das lassen wir uns nicht nehmen. Möchtest du auch so ein Alltagsheld sein? Ich denke sogar, das ist eine alternativlose Sache. Denn ansonsten ist es ein Leben, was gelebt wird, tja, und einfach vergeudet wird. Ein Leben, was gar keine Spannung hätte. Ein Leben ohne Nervenkitzel, weil man Gott gehorcht. Es wäre ja ein geradezu langweiliges Leben. Und jetzt denk mal, für einige beginnt demnächst ein neuer Lebensabschnitt. Es beginnt ein neues Schuljahr, vielleicht auf einer neuen Schule. Es beginnt ein neuer Job oder hat schon begonnen. Oder du beginnst eine neue Ausbildungsstelle. Gott sagt nicht, bring dort alles durcheinander. Tu deine Arbeit, tu sie gut. Folge den Anweisungen. Aber sei dir bewusst, dass du mehr bist als nur ein Auszubildender. Sei dir bewusst, dass du auch dem höchsten Gott dienst. Paulus hat in Epheser 6 ein paar praktische Ratschläge für den Berufsalltag gegeben. Ein Berufsalltag, der damals von solchen Begriffen geprägt war wie Herren und Knechte. Heute würden wir sagen, der Chef und der Angestellte. Damals war das noch ein bisschen strenger geregelt als nur mit einem Arbeitsvertrag. Ja, das sollen wir verstehen, wenn wir jetzt die folgenden Worte hören. Aber versucht wirklich, das Zeitlose aus diesen Worten rauszuhören. Paulus schreibt im Epheser 6, Vers könnt ihr selber finden, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern. In Einfalt eures Herzens wie dem Herrn Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Also Merkt ihr, wir sollen keine Rebellen sein, die immer reinreden und immer irgendwie querschießen. Wir sollen dienen. Wir sollen unseren Vorgesetzten dienen, unseren Lehrern gehorchen, den Anweisungen folgen, unseren Arbeitsvorschriften halten, all das. Aber wir dienen diesen Menschen mit dem Wissen, dass sie nicht die letzte und höchste Instanz sind. Selbst wenn es sich um den Firmenmanager handelt. Er ist nicht die letzte und höchste Instanz. Wenn wir so dienen, dann machen wir das gut. Vergessen wir nicht, zu wem wir gehören. Das ist die alles entscheidende Frage, die auch bestimmt, ob dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist und da auch drin geschrieben bleibt. Und ich weiß, es ist schwierig, weil es manchmal eine Gruppensituation ist. Ne? Man guckt erstmal, was die anderen machen und das entscheidet dann, was ich selbst mache. Warte nicht, bis andere sich entschließen, mutig zu sein. Wenn Schifra und Pua das gemacht hätten, hätte Pharao viel mehr Kinder töten können. Wenn in einer Gruppe alle aufeinander warten, passiert womöglich nichts. Du musst diese Entscheidung selbst treffen. Und letztendlich noch eine Schlussbemerkung zum Beruf der Hebamme. Ich weiß nicht, ob es jemand hier in diesem Raum gibt, der sich das vorstellen kann, mal sowas zu werden oder vielleicht früher mal gedacht hat, ich werde mal sowas, aber es hat sich anders ergeben. Der Beruf ist wahrscheinlich nichts für jeden, nichts für schwache Nerven. Aber in einem gewissen Sinne dürfen wir als Christen Geburtshelfer sein. Wir dürfen andere ermutigen, in Gottes Wort zu lesen. Wir dürfen anderen kleine Anschubser geben, den nächsten Schritt zu gehen. Mut zu machen und sie in den Punkt bringen, dass sie aus Wasser und Geist neu geboren werden wollen, um ein neues Leben zu starten. Mit Gottes Hilfe können wir wirklich Spuren hinterlassen in dieser Welt als Helden. Helden, die in Ewigkeit bei ihm nicht vergessen sind und die andere dazu ermutigt haben, auch Helden für Gott zu sein. Lasst uns zusammen beten. Unser Vater, wir wollen uns neuen Mut holen aus diesen Geschichten, die wir gelesen haben. Und wir danken dir für das Vorbild dieser beiden Frauen, die du so ja effektiv gebrauchen konntest. Und wir bitten, dass du auch uns gebrauchst, dass du unsere Entscheidungen, die wir für dich tun, segnest, dass du uns auch korrigierst und unsere Füße lenkst. Ja, dass du uns nie vergessen lässt, was für ein Abenteuer das Leben mit dir sein kann. Wir wollen Helden für dich sein. Wir wollen, dass unsere Namen in deinem Buch geschrieben sind, denn nur dort, darauf kommt es an. Wir wollen nicht ein Leben führen, was in der Vergessenheit endet. Wir wollen ein Leben führen, was Spuren hinterlässt. Und ja, dass wir in Ewigkeit uns austauschen können über Heldengeschichten, an denen wir mitwirken durften. Danke, dass du ein Gott bist, der hinter den Kulissen wirkt und der die kleinsten Taten für dich einbauen kann in seine große Weltgeschichte. Und wir wissen, dass wenn alle Reiche gefallen sind und alle Entscheidungsträger längst gestorben sind, dass du als Letzter dastehen wirst und dass dein Wort als Letztes zählt. Wir wollen Helden sein für dich, die diese Ewigkeit mit dir verbringen. Und wir bitten dich, dass du Mut schenkst, dort, wo man noch wartet, dort, wo die Gruppe eine größere Dynamik hat als dein Wort. Wir bitten, dass du Gelegenheiten schenkst, damit Menschen sich für dich entscheiden, um Helden zu sein für dich. Wir loben dich im Namen des Auferstandenen, Jesus Christus. Amen.